Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich habe heute einen ganz besonderen Gast an einem ganz tollen Ort. Ich bin nämlich bei Borussia Dortmund hier zu Gast und bei mir heute in der Sendung ist David Kempken. Er ist Teamleiter Server und Infrastruktur beim BVB.
Hallo Christian.
Hallo David. Stell dich mal vor, was machst du hier?
Bin jetzt seit etwas über 13 Jahren bei Borussia Dortmund. Habe hier meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht und habe mir dann nach und nach die ganzen Serverthemen geschnappt und bin dann mittlerweile auch Teamleiter für Server und Infrastruktur.
Ne? Lass uns doch nochmal direkt starten. Unser Thema ist heute eigentlich recht klar. Es geht um Cybersecurity im Fußball, wie Borussia Dortmund so seine digitale Verteidigung aufgebaut hat. Und deswegen lasse ich mal mit einer einfachen Frage anfangen. Wie sieht eure Infrastruktur eigentlich aus?
Wir sind mittlerweile verantwortlich für etwas über 300 Serversysteme, haben in der Infrastruktur aber natürlich auch jede Menge Endpoints. Da sprechen wir knapp über 1000, ne, davon so ungefähr 500 Windows-Geräte, ungefähr 400 Mobilgeräte und noch ein paar Macs, so plus minus 150. Wenn man sich jetzt so einen Fußballclub von außen anguckt, dann denkt man ja gar nicht so, boah, ja, ne, was haben die denn? Die haben so ein paar Trainer, vielleicht noch ein Physio. Bestimmt macht da auch irgendeiner die Kasse am Spieltag, ne, wenn die da irgendwie ein Bierchen verkaufen oder einer ins Stadion möchte. Nee, da hängt eine ganz schöne Maschinerie dahinter, ne, sodass wir halt eben an Spieltagen mehrere tausend Mitarbeiter haben und an normalen Spieltagen sind es halt auch nur ein paar hundert. Ne. Aber wir sprechen hier auch über einen großen Konzern mit mehreren Tochtergesellschaften. Ne, also da hängt schon eine ziemliche Maschinerie hinter.
Und du sagtest auch, dass Borussia Dortmund ist ja auch international aufgestellt. Ihr habt Büros im Ausland. Die gilt es dann auch zu schützen oder ist das ein eigener Bereich?
So ist es. Ne. Wir haben mehrere Standorte. Wir haben natürlich unser Stadion. Das ist so der Leuchtturm. Ne. Jeder weiß, Borussia Dortmund hat natürlich ein Stadion. Wir haben eine Geschäftsstelle hier, da befinden wir uns gerade, du hast sie gesehen, sie existiert und natürlich auch ein Trainingsgelände mit mehreren Plätzen. Wir haben aber auch eine Fußballakademie, die ist direkt neben dem Stadion, das ist so für Kids, die dann so ein bisschen kicken lernen können. Wir haben mehrere Fanshops, ganze 6 Stück im Ruhrgebiet und dann haben wir noch Büros in Shanghai, Singapur und mittlerweile auch New York.
Ja, das ist schon viel. Und was gilt es so ganz generell für euch als IT-Abteilung im Blick zu behalten?
Das Übliche, was man sich jetzt natürlich so vorstellen kann, wir haben eine Buchhaltung, wir haben eine Organisationsabteilung, die sich um alle Themen um den Spieltag kümmert, aber auch ganz banale organisatorische Dinge, die jede andere Firma auch zu regeln hat, wie Zutrittskontrolle, die kümmern sich um den Empfang. Wir haben eine Presseabteilung, die sich natürlich um die Öffentlichkeit Arbeit kümmern muss. Daran gekoppelt ist eine Medienabteilung, die sich so um Social Media kümmert. Wir haben eine ganz große Bewegtbildabteilung, in deren Studio befinden wir uns gerade.
Macht ja auch beim Fußball vielleicht Sinn.
Wir produzieren das alles selber. Ne? Wir haben unsere eigenen Kameras, wir haben unser eigenes Kamerateam, ne? Wir haben unsere eigenen Leute, die den Schnitt machen. Ne? Da hängt schon mal viel dran. Natürlich haben wir ein Museum in unserem Stadion, das großartige Borusseum. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Ich war schon da und es ist wirklich ein Besuch wert.
Das ist es in der Tat. Coole Ausstellungsstücke, geiles Design. Also da haben sie seit der Renovierung einiges rausgeholt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Natürlich eine titanische Marketingabteilung, die alles an Inhalten produziert, die Events organisiert, die zu besonderen Ereignissen ein richtiges Feuerwerk an Material und Events abfackelt. Also als wir jetzt mal wieder in London waren zum Champions League Finale, da ging da richtig die Post ab. Also die halbe Stadt war gefühlt schwarz-gelb und das schafft nur unsere Marketingabteilung.
Das glaube ich. Aber jetzt lass uns mal zum Thema IT und Cybersicherheit zurückkommen. Ich meine, wir beide werden es wahrscheinlich häufiger lesen, Cyberangriffe gibt es nicht erst seit gestern, aber man merkt doch, dass es auch medial mittlerweile eine viel, viel größere Aufmerksamkeit hat, weil auch die Auswirkungen viel, viel naheliegender sind, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und seht ihr das auch? Also ganz direkt jetzt an euch gefragt, dass diese Attacken einfach zunehmen und dass einfach das Umfeld auch immer herausfordernder wird?
Das sehen wir auf jeden Fall, ne? Wenn wir jetzt den Bogen spannen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die sind natürlich in irgendeiner Form verwundbar. Ne? Wenn ich jetzt über unsere Bewegtbildabteilung spreche, die Daten in irgendwelche Clouds schiebt, runterlädt, Daten mit anderen teilt, da gibt es öffentliche Ordner, nicht öffentlich, aber leicht eingeschränkt, ne? Wo Leute von Dienstleistern zugreifen oder Leute zugearbeitet haben. Dasselbe natürlich im Marketing. Es gibt verschiedenste Bereiche im Merchandising-Bereich, wo aus Datenaustausch stattfindet, wo Datensysteme im Einsatz sind, über die wir vielleicht gar keine direkte Kontrolle haben und so weiter. Sodass wir einfach eine sehr breite Palette, eine sehr große Angriffsfläche bieten. Ne? Und wir sagen müssen, wir müssen das alles schützen, ne? Weil das ist einfach Teil unserer Tätigkeit, das gehört zu unseren Geschäftsprozessen. Natürlich muss das auch geschützt werden. Das heißt, die Clients, die darauf zugreifen, müssen irgendwie geschützt werden. Unsere Serversysteme, wo dann weiter mit den Daten gearbeitet wird, müssen geschützt werden. Unsere Mitarbeiter befinden sich oft auf Dienstreise. Ne? Gerade so zum Beispiel die Scouting-Abteilung oder so, die sind eigentlich konstant auf Achse. Das ist deren ihr Job. Ne? Na, und wenn die sich da in irgendein Hotel-WLAN einloggen oder halt sonst wo irgendwie einen Hotspot besuchen, dann müssen die natürlich geschützt werden vor irgendwelchen komischen Dritten, die mit ihnen Unfug anstellen wollen. Ne? Das heißt, dass wir konstant Sachen ausgesetzt sind. Ne? Wir haben die üblichen Phishing-Wellen, Spear-Phishing-Angriffe finden statt. Da findet CEO-Fraud statt, den wir ne, regelmäßig aufdecken und die Mitarbeiter dafür sensibilisieren. Also, ne, da wird ein E-Learning veranstaltet, wir machen Intranet-Posts zu akuten Themen. Ne, wenn wir gerade feststellen, so, oh, ja, diese Spam-Welle da, die sieht nicht so gut aus, informieren wir die Kollegen, die die Sachen gekriegt haben, direkt per E-Mail, ne, sagen, pass auf, da ist was gekommen, bitte ignorier das. Ne, falls du irgendwo drauf geklickt haben solltest, sag uns bitte direkt Bescheid. Ne? Und umso wichtiger natürlich, je breiter die Palette ist, desto weniger Überblick kann ein einzelner Mensch haben oder auch einfach eine ganze IT-Abteilung. Sodass wir darauf hoffen, dass unsere automatischen Security-Systeme, die wir einsetzen, uns da auch entsprechend den Rücken frei halten.
Mal so in Zahlen gefragt, oder wenn man das überhaupt in Zahlen ausdrücken kann, ich denke mal, kann man fast gar nicht, aber wie häufig werdet ihr als BVB angegriffen?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage nach der Definition von Angriff. Ne? Wenn ich jetzt sage, ist Phishing schon ein Angriff? Ne? Ich schicke an irgendwelche aus dem Darknet gezogenen Adresslisten irgendwelche komischen Mails. Greife ich damit jemanden an oder ist das irgendwie so ein, ich fuchtel in der Dunkelheit rum? Ne? Oder brauche es dafür irgendwie einen Hacker mit 5 Monitoren und fingerlosen Handschuhen, ne? Der dann sagt so, haha, jetzt hacke ich den BVB? Ne? Oder ist es ein Kryptotrojaner, der irgendwo in einem Anhang zufällig rumgeistert? Ne? Wir sehen diese Arten von Angriffen jede Woche, ne? Und blocken die dann natürlich entsprechend ab. Viele Sachen kriegst du halt einfach mit, weil sie sehr krut sind, ne? Aber auch ja, der ein oder andere vielleicht mal etwas elaboratere Angriff, wo dann ne, E-Mail-Verläufe hinten angehängt werden, die sie irgendwoher gekriegt haben. Ne? So Stichwort Emotet vor ein paar Jahren. Ne? Das war tatsächlich eine Hochphase, wo wir gesagt haben, so puh, ne, hier geht's jetzt gerade gut ab. Ne? Da mussten wir auch so einige Maßnahmen ergreifen. Aber ja, ne, wir sind eigentlich konstant unter Feuer.
Ja, allgemein gefragt, vor welchen Herausforderungen steht ihr da als IT-Abteilung? Jetzt hole ich mal einen Satz weiter aus. Also einige Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich schon lange Jahre oder immer schon BVB-Fan war, aber schon seit fast ja, mehreren Jahrzehnten eine Dauerkarte habe. Und ich weiß noch, meine erste Dauerkarte war noch zum Abknipsen. So, das glaubt halt einem keiner mehr, aber heutzutage geht man ja einfach an das Drehkreuz, hält seine Karte an, es wird freigeschaltet, man kann reingehen. Das war ja früher ganz anders. Und kann man das auch so als Beispiel nehmen, wie auch eure Aufgaben gewachsen sind über die Jahre?
Das kann man sehr gut als Beispiel nehmen. Ich habe früher guten Kontakt zu einem Kollegen gehabt, der mittlerweile nicht mehr da ist, der diese ganzen Anfänge mitbekommen hat, wo sie noch mit 5 Mann im Keller gehockt haben und Geld gezählt haben und sowas. Da sind wir mittlerweile natürlich weit von weg. So dass unsere Anforderungen gewachsen sind und stetig wachsen. Wenn ich jetzt 10 Jahre zurückdenke, so plus minus die Zeit, als ich hier angefangen habe, kurz nach der Ausbildung, da waren wir in der IT ein Drittel der Leute. Der BVB an sich hatte vielleicht die Hälfte der Leute insgesamt. Ne? Wir hatten nicht mal ansatzweise die Anforderungen, die wir jetzt haben. Sodass dabei natürlich einfach ein breites Spektrum an Anforderungen kommen. Es gibt Sicherheitsanforderungen, es gibt Funktionsanforderungen. Wir müssen konstant neue Projekte durchführen, Änderungen durchführen. Da hat jemand wieder einen Sonderwunsch. Ne? Plötzlich findet ein Trainerwechsel statt. Der eine Trainer arbeitet nicht mehr linksdrehend, sondern rechtsdrehend. Und plötzlich will der ganz neue Systeme haben. Ne? Sodass wir da einfach, um mal die Fußballmetapher zu benutzen, am Ball bleiben müssen. Und das ist mitunter echt anstrengend.
Das glaube ich. Und was ist da bei euch wichtig? Ich meine, dass ihr Sicherheitslösungen, einen Virenschutz einsetzt, ist logisch. Aber was ist für euch wichtig in diesem Kontext? Worauf achtet ihr, auch wenn ihr jemanden, einen Anbieter aussucht? Was ist da für euch entscheidend?
Man kann sich natürlich vorstellen, dass unser Kernaufgabenfeld jenseits der IT-Security liegt. Wir sind eine Serviceabteilung. Unser Kerngeschäft ist nicht IT zu produzieren, sondern es zu verwalten. sodass wir einfach schauen müssen, wo kommt das Know-how her. Die IT-Mitarbeiter müssen natürlich auch konstant irgendwelche Infos kriegen, wenn sie jetzt alles selber machen müssten. Kleiner Hin zum nächsten kommenden Thema. Wir müssen schauen, haben wir die Tools dafür? Können wir moderne Bedrohungen überhaupt entdecken? Oder haben wir einfach ein Blatt Papier vor der Linse? Oder ist der Raum zu dunkel, in dem man gerade durchtastet? Sodass wir schauen müssen, das Tool, das wir einsetzen, oder die Tools, je nachdem, müssen möglichst einfach zu verstehen sein, müssen uns die Mehrwerte bieten, müssen uns die Informationen geben, damit wir die verarbeiten können. Und nach Möglichkeit natürlich auch die externe Unterstützung zu wissen, dass man sagt, das, was wir gar nicht leisten können, weil es vielleicht auch weit über das hinausgeht, was wir selber uns als Anforderung stellen, da eben den Service dann vielleicht auch einfach einzukaufen, den man selber gar nicht liefern kann.
Frage ich mal ein bisschen anders. Du bist auch schon etwas länger im IT-Bereich. Ich bin auch über zehn Jahre in der IT-Sicherheitsbranche unterwegs. Und früher war das ja so, dass man sagte, ach ja, eine Firewall, ein Virenschutz. Wenn du noch den Exchange-Server absicherst und noch eine Backup-Lösung hast, passt alles, ist in Ordnung, danke, tschüss. Jetzt gibt es ja zum Beispiel das Stichwort, du hast es wahrscheinlich auch schon x-fach gehört, Endpoint Detection and Response. Das war ja vor 10 Jahren, hat da kein Mensch groß drüber gesprochen. Aber wie sieht das bei euch aus? Wie haben sich auch die Anforderungen an die IT-Sicherheit gewandelt?
Na, all diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, die haben wir natürlich auch. Wir haben eine Firewall, wir haben normale Endpoint Security, wir kümmern uns um Identitätsschutz und all diese Dinge, aber du musst einfach heutzutage vernünftig auf Bedrohungen reagieren können, diese sehen können. Du brauchst einen guten Überblick, der nicht nur in die Breite, sondern teilweise auch einfach in die Tiefe geht. Du musst deine Systeme kennen, das Verhalten kennen, Abweichungen sofort erkennen können. Das ist der moderne Weg. Sodass wir sagen können, für uns ist einfach wichtig, dass ein Produkt, das diese Aufgabe annehmen soll, diese Mindestmaße erfüllt. Also Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und auch direkt darauf reagieren zu können. Das ist einfach essentiell. Dafür braucht es ein hohes Maß an Datenpunkten, Telemetrie und ein Verständnis dafür, was das bedeutet. Je komplexer und ausgebreiteter die Landschaft, je mehr Entitäten bzw. Endpunkte, desto schwieriger wird es, dieses komplexe Geflecht zu verstehen. Und da kannst du irgendwann als, sagen wir mal, normaler IT-Admin, der nicht das als Hauptaufgabe macht, kaum noch hinterherkommen. Und da müssen halt diese Tools einfach liefern. Jetzt sind wir mit unseren gerade genannten Zahlen solider Mittelstand, aber wie soll das ein kleines Unternehmen machen? Die haben gar nicht die Ressourcen, gar nicht das Personal dafür, sowas abzudecken. Und da sind meiner Meinung nach die Hersteller am Zug.
Deswegen nochmal so eine Zusatzfrage. Wir hatten das ja schon im Vorgespräch. Die NIS2-Richtlinie ist in diesem Podcast groß und breit besprochen worden, in allen Facetten, mit vielen Punkten. Es wird auch sicherlich noch ein paar Folgen dazu geben, aber jetzt ist natürlich Borussia Dortmund auch als großes Unternehmen nicht von der NIS2-Richtlinie direkt betroffen. Aber sie stellt ja Grundanforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen. Jetzt weiß ich, dass ihr auch auf EDR-Technologien setzt, genauer gesagt auf Managed Detection and Response. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Was ist euch daran wichtig? Warum meinst du auch, dass ein Unternehmen, das nicht von der NIS2-Richtlinie betroffen ist, das einsetzen sollte?
Wir haben uns natürlich initial überhaupt erstmal die Frage gestellt, die Zündschnur, die kokelt, sind wir von dieser Richtlinie betroffen? Du hast es gerade selber gesagt, als Fußballverein natürlich nicht. Auch wenn wir uns gerne für kritisch halten, wir sind keine kritische Infrastruktur. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich angeschaut, worum geht es denn da überhaupt in dieser Richtlinie? Was wird da verlangt? Es kann ja auch jederzeit sein, dass das mal ausgeweitet wird und dann wirst du dann trotzdem mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Wo wir gesagt haben, wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Schäfchen im Trockenen haben. Sowohl für unsere Partner, Zulieferer, natürlich auch unsere Fans. Es kann ja auch sein, dass über uns mal ein Angriff auf unser gesamtes Fanportfolio läuft. Und dann sind da auf einmal Hunderttausende von Leuten von betroffen, weil wir, einen verseuchten Newsletter rumgeschickt haben oder so. Das darf einfach nicht passieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese Schritte gehen. Wir haben diese Anforderung und diesen Anspruch an uns selbst, auch wenn wir nicht von NIS2 betroffen sind, zumindest Lektionen daraus zu ziehen und zu lernen, was müssen wir eigentlich als sicherheitsbewusstes Unternehmen tun.
Dann lass mich die Frage mal ein bisschen weiterspannen. Mich würde mal interessieren, sind alle Fußballvereine so gut aufgestellt, wie ihr es seid? Oder gibt es da ein starkes Gefälle, gerade wenn man jetzt so national guckt, auch vielleicht erste Bundesliga, zweite Bundesliga? Wie ist das? Ist das seid ihr da so ein bisschen der Leuchtturm der Vereine oder?
Wie einfach wäre es jetzt für mich, wenn ich sagen könnte, weiß ich doch nicht. Dummerweise weiß ich's, weil es natürlich ob aller Feindschaften, die es so im öffentlichen Portfolio gibt, natürlich Kooperation stattfindet zwischen den Vereinen. Ne? Es gibt einen regelmäßigen Austausch der ITs der verschiedenen Vereine und das gibt es auch durch die anderen Abteilungen durch auch, aber der aus der IT funktioniert tatsächlich ganz gut, sodass wir ne, über unsere gegenseitigen Probleme Bescheid wissen. Wir haben ja alle mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. Ne, wir verkaufen alle Tickets und müssen gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben alle tausende Leute im Stadion an zugelässigen Tagen. Ne? Es wäre dumm, nicht zusammenzuarbeiten. Ne? Sodass es trotz aller Sticheleien, die da mal stattfinden, natürlich auch super viel Austausch gibt. Da werden Präsentationen gehalten, da werden Fragen gestellt, sodass wir auch sehen, ne, in welchem Spektrum bewegen wir uns. Ne? Ist Borussia Dortmund jetzt eher sehr sophisticated, ne, oder sind wir eher im unteren Feld? Ich kann sagen, wir zählen auf jeden Fall zu den Top 3. Aber wir sind meilenweit von der Infrastruktur über so manch anderen Bundesligisten. Das ist auch gar nicht abwertend gemeint. Ne? Das sind einfach die Anforderungen, die andere sind. Ne? Bei unserem Portfolio an Dienstleistungen, die wir anbieten, Produkten, die wir anbieten, Dingen, die wir selber machen und einfach nur die schiere Größe, haben wir natürlich auch direkt ganz andere Anforderungen an die Infrastruktur. Ne? Sodass wir durchaus, ich will jetzt nicht sagen Leuchtturmcharakter einnehmen können, aber wir können zumindest bei gewissen Themen den anderen Vereinen auch gerne mal erzählen, so ja, pass auf, wir haben folgende Herausforderungen gehabt, das haben wir so und so gelöst, die nehmen das immer dankend an und das gilt für uns genauso. Ne? Wenn einer was Neues ausprobiert und sagt, so hey, ich habe folgende Erfahrungen damit gemacht, das hat gut oder schlecht funktioniert, so dann nehmen das die anderen alle mit. Ne? Ich kann sagen, die Bundesliga an sich hat dieses Bewusstsein und es wird aktiv an diesen Dingen gearbeitet. Dieser Austausch ist sehr, sehr wertvoll und ich kann es prinzipiell allen nur ans Herz legen, sprecht miteinander, auch wenn das vielleicht jetzt in einem marktwirtschaftlichen Aspekt manchmal ein bisschen schwierig sein mag.
Aber ich denke mal in so einem Bereich, ja, wie du schon sagtest, man profitiert halt davon, wenn man sich da austauscht und einfach Erfahrungswerte weitergibt.
Wenn man einfach mal zusammennimmt und sagt, wie viele Leute sind denn in der Bundesliga insgesamt in der IT, dann sind das halt nicht nur 10 Leute, sondern 100 Leute und die haben einfach einen ganz anderen Durchsatz. Da gibt es dann den ein oder anderen Experten, der da und dazu was sagen kann, der das schon mal gemacht hat, der das schon mal experimentiert hat oder der auch einfach mal auf einer Messe war und mal was gesehen hat. Ne? Und der kann dann sagen so, ja Leute, genau dazu habe ich da was gesehen, das war total super. Ja? Und dann sagen die anderen, ach cool, zeig mal, erzähl mal. Ne? Und das ist einfach mega wertvoll.
Interessant, aber jetzt nochmal so eine abschließende Frage, weil wir langsam zum Ende der Sendung kommen. Was glaubst du, ich meine, das ist immer ein bisschen Glaskugel gucken, aber welche Herausforderungen werden in den nächsten Jahren auf euch zukommen? Wie wird die Digitalisierung beim Fußball noch weiter voranschreiten? Und wir hatten ja das Beispiel mit den Tickets, die nicht mehr abgeknipst werden, sondern mittlerweile man an einem Lesegerät hält. Das hat ja doch einen Riesenwandel gemacht. Was erwartest du in den nächsten Jahren?
Einerseits haben wir natürlich weiterhin mit einer konstanten Digitalisierung zu kämpfen, in Anführungszeichen. Ne? Da gibt es einfach super viele Chancen, aber auch halt viele Risiken. Wenn ich irgendeinen Prozess digitalisiere, dann mache ich den angreifbar. Punkt. Ne? Da haben wir natürlich die üblichen Herausforderungen. Interessant wird es aber auch gerade für uns im Bereich Markenrechte, ne, Thema KI und so weiter, automatisch generierte Bildinhalte. Wie geht man gegen sowas vor? Ne? Wie kann ich verhindern, dass irgendjemand Bilder von unseren Spielern, die ja auch irgendwie geschützt sind, ne, produziert und verteilt. Wie kann ich Falschinformationen verhindern? Ne? Da wird spekuliert, da wird getippt, da geht es teilweise um viel Geld. Ne? Wenn jetzt irgendeiner eine Falschmeldung irgendwie vernünftig glaubhaft rausbringen kann, dass irgendein Spieler verletzt ist oder sonstiges, kann das weitreichende Auswirkungen haben. Ne? Da geht es um Vertrauen, da geht es um neue Möglichkeiten, die geschaffen werden müssen, um halt eben genau diese Shenanigans zu verhindern. Und das ist mit einer der größten Herausforderungen, nebst den üblichen, die alle anderen eigentlich auch haben.
Aber weil ich das Thema jetzt letztens hatte, noch eine Zusatzfrage. Gerade das Thema KI jetzt auch aus einem kriminellen Aspekt. Wir haben das ja auch bei uns in der Firma häufiger aus den Forschungsabteilungen Themen zu. Ist das bei euch schon so präsent, das Thema? Also dass da auch wirklich Spielerbilder manipuliert werden und ähnliche Dinge?
Na, jetzt im Moment beobachten wir eher einen spielerischen Umgang damit. Ne, da werden mal lustige Videos erstellt oder halt mal vielleicht auch der ein oder andere reißerische Inhalt erstellt, ne, wo man sagt, so ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ne. Eine wirklich kriminelle Nutzung sehen wir nicht. Das ist aber auch nur eine Frage der Zeit, weil die Kriminalität ist überall da, wo Geld zu holen ist. Und sobald einer ein System herausgefunden hat, wie er aus Falschmeldungen Geld machen kann, dann wird das passieren. Punkt.
Dann lass mich jetzt doch wirklich eine letzte Frage stellen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt eine wirklich breite Infrastruktur, die nicht nur das Stadion abdeckt, sondern wirklich global funktionieren muss. Was wäre dein Tipp, wenn ich auch ein Unternehmen habe, was wirklich sehr digital ist oder immer digitaler wird? Worauf sollte ich achten? Was sind so Kerntipps, die du geben würdest?
Für mich ist das eine Mischung aus Konsequenz, also wirklich am Ball zu bleiben und zu schauen, welche Fragen muss ich mir stellen, welche Probleme muss ich lösen und die dann auch zu lösen und nicht einfach zu sagen, ja, ich akzeptiere das Risiko, ne, das kann in kleinen Fällen okay sein, aber ich lasse mir dafür eine Tür offen. Ne? Aber ich bin auch immer ein großer Vertreter von lass die Kirche im Dorf. Schau, dass die Sachen, die du machst, auch einfach bedarfsgerecht sind. Ne? Man muss schauen, was mache ich in meiner Infrastruktur? Was brauche ich dafür? Was muss dafür umgesetzt werden? Welche gesetzlichen Vorgaben muss ich erfüllen? Habe ich Leute, die Fachkenntnis haben, die ich fragen kann? Mein Horizont mag möglicherweise nicht groß genug sein. Ne, vielleicht wähne ich mich in falscher Sicherheit und dann kommt der Security-Experte und sagt mir so, bist du bescheuert? Ja. Diese Fragen müssen gestellt werden und müssen auch konstant behandelt werden. Das ist mein großer Tipp. Ne, macht euch die Gedanken, überlegt, ist das wirklich sinnvoll? Und wenn es sinnvoll ist, sollte ich es umsetzen? Die Antwort ist meistens ja.
Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals bei David Kempken vom BVB. Danke, David.
Danke auch dir. War sehr angenehm.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
Das war We Talk Security. Der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.